Für ihn ist Italiener gleich Hilfsarbeiter. Und dazu gehört auch so eine gewisse Unkenntnis über die Situation, vor allem in Süditalien. Und in der Szene wird absolut klar, wie der Feigl zu den, in Anführungszeichen, typisch Deutschen gehört, die nichts wissen über diese Italiener, die da ins Land kommen. Hallo und herzlich willkommen bei Brutto Bedeutsam, ein Podcast über Italien. Mein Name ist Elisa Britzelmeier.
Und ich bin Bernhard Tiergeist.
Und wir sprechen hier jedes Mal über ein Stück Italien, ein Phänomen, das wir uns herausgreifen und näher erläutern. Und das ist für alle, die wie wir Italien nicht nur lieben, sondern auch besser verstehen wollen.
Und heute sprechen wir nicht nur über ein Stück Italien und ein Stück Deutschland, sondern auch über ein Stück München und ein Stück deutscher Fernsehgeschichte. Wie in unserer Folge über die Arbeitsmigration von Italien nach Deutschland schon angekündigt, wollen wir noch einmal sprechen über diesen besagten Tatort von 1976, Wohnheim-Westendstraße, mit Gustl Beyerhammer, also Meister Eder, in der Hauptrolle als Hauptkommissar Feigl. Und da spielt eben dieses Wohnheim, in dem ganz viele Arbeitsmigranten, vor allem Italiener, untergekommen sind, eine ganz wichtige Rolle und überhaupt nicht nur das Wohnheim, sondern natürlich auch die italienischen Arbeitsmigranten.
Ja, wer die Folge vielleicht noch nicht gehört hat, kann nochmal zurückgehen und sich die Folge anhören, die wir ganz speziell über das Thema der sogenannten Gastarbeiter und der italienischen Migration nach Deutschland in den 60ern, 70er Jahren und so weiter gemacht haben. Und auch eben die Frage der Ressentiments, die es damals gab und wie viel davon vielleicht heute oder in späteren Jahren noch übrig geblieben ist. Unser Ausgangspunkt war dieser Tatort. Wie angekündigt, schauen wir uns den heute mal nochmal genauer an.
Bevor wir das tun, aber noch ein kleiner Hinweis von unserer Hörerschaft zur letzten Folge über die berühmte Rede von Giovanni Trapattoni. Da hatten wir einen Linguisten erwähnt, nämlich Simon Meyer, der über diese Rede von Giovanni Trapattoni einen Aufsatz geschrieben hatte, aus dem haben wir zitiert. Und dann hat uns der Hinweis erreicht, dass besagter Simon Meyer ja ein ziemlich prominenter Sprachwissenschaftsdozent auf TikTok ist, wenn nicht sogar der berühmteste deutsche Professor auf TikTok. Das muss man auch erstmal schaffen. Und ich habe dann tatsächlich festgestellt, ja, ich kannte den. Ich kannte den vom Gesicht her.
Du hast aber nicht zusammengebracht, dass das der ein und derselbe Typ ist.
Genau, und Simon Meyer, Vieracker mittlerweile, tritt da mit Doppelnamen auf oder hat geheiratet, ich weiß es nicht, macht ganz viel über die Linguistik des Fußballs. Also wer da noch Interesse hat, vielleicht begegnet er uns ja im Rahmen des Podcasts noch das ein oder andere Mal.
Jedenfalls vielen Dank an Simon und Silvia für diesen Hinweis.
Und jetzt eben der Tatort Wohnheim-Westendstraße von 1976. Im Mai 1976 ist er damals ausgestrahlt worden, produziert natürlich vom Bayerischen Rundfunk. Und leider haben wir festgestellt, ist dieser Tatort wohl einer, ich würde nicht sagen, dass er unbeliebt ist, aber es war ein großes Problem, den überhaupt wieder aufzutreiben. Denn leider ist er nämlich, wie wir ihn damals angeguckt haben, für die Arbeitsmigrationsfolge von YouTube verschwunden.
Genau, also wer sich eifrig vorbereitet hat auf diesen Podcast, hat es vielleicht noch rechtzeitig erwischt und ihn gleich geguckt, während er noch auf YouTube war. Da ist er jetzt leider nicht mehr. Wir haben ihn aber in einer aufwendigen Recherche ausfindig gemacht. Beziehungsweise Bernhard hat ihn aufgetrieben.
Es ist sehr, sehr merkwürdig, weil es sind über die Jahre ja immer wieder Tatorte veröffentlicht und auf DVD herausgebracht worden. Es gibt auch eine Box mit über die Jahrzehnte verteilten München-Tatorten und da kannst du dir dann einfach 10 München-Tatorte in der DVD-Box kaufen. Da sind viele dabei aus den 70ern und 80ern, aber Wohnheim-Westendstraße nicht. Dann gibt es noch das offizielle Tatort-Archiv bei ardplus.de, wo es heißt, das größte Tatortarchiv, und nicht mal im angeblich größten Tatortarchiv wird Wohnheim-Westendstraße genannt. Das ist schon irgendwie merkwürdig, weil es ist ja schon nicht nur ein schöner München-Tatort, sondern ja auch ein guter Film, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall ist es uns trotzdem gelungen, eine Kopie aufzutreiben, denn was es natürlich bei den Tatorten immer gibt, sind leidenschaftliche Sammler. Und ich konnte einen ausfindig machen, nämlich Wilfried Albin aus der Nähe von Hamburg. Vielen, vielen Dank, Wilfried. Ohne dich wäre diese Folge jetzt nicht möglich gewesen. So konnten wir uns Wohnheim Westendstraße wieder ansehen. Und wer es jetzt nicht geschafft hat, den vorab zu gucken, wir gehen ein bisschen ausführlicher auf die Handlung vielleicht ein. Dann muss man ihn auch nicht unbedingt gesehen haben, um unsere Folge jetzt zu verstehen.
Also vielleicht erstmal kurz zusammengefasst, worum geht's denn überhaupt? Also wir haben es schon angekündigt, wir sind in München, es spielt zur Zeit der Arbeitsmigration, also der sogenannten Gastarbeiter.
Meister Eder ermittelt.
Der Pumuckl wirft einen Leimtopf um.
Es tut mir leid, dass ich immer wieder darauf zurückkomme, aber für mich ist halt, es ist wahrscheinlich kaum ein Schauspieler weltweit so mit einer Rolle verschmolzen wie Gustl Beyerhammer mit der des Meister Eder. Also insofern tut es mir leid, dass ich diesen Spaß immer wieder machen muss, aber es geht einfach nicht raus. Es wird wahrscheinlich nie mehr rauskommen aus meinem Kopf.
Ja, und es ist ja auch nicht nur Gustl Beyerhammer, also dieser Tatort. Also der Kommissar Gustl Beyerhammer heißt Kommissar Feigl und es ist sowohl in dieser Folge als auch in anderen Folgen mit Kommissar Feigl so, dass es einfach so wimmelt von Pumuckl-Schauspielern, wie ich sie nenne, die halt einfach bayerische Volksschauspieler der damaligen Zeit waren. Aber zum Beispiel haben wir auch Willi Harlander als seinen Assistenten, das ist im Pumuckl der Bernbacher Schorsch.
Okay, jetzt nicht zu viele Namen ausbreiten, aber auf jeden Fall gibt es eine ganze Riege an, wahrscheinlich ist das bei den anderen Tatorten irgendwie dann aus Schleswig-Holstein oder so, dann trifft man immer wieder die NDR-Schauspieler. Im München-Tatort trifft man halt immer die typischen Schauspieler aus dem Bayerischen Rundfunk. Normal war das Duo, das Ermittler-Duo in den 70ern in München ja Feigl und Lenz, Gustl Beyerhammer und Helmut Fischer, eben der Monaco-Franze, aber Helmut Fischer, aka Lenz, ist in unserem Tatort jetzt hier verhindert. Er wird abbeordert in eine andere Stelle, nämlich von der Mordkommission zur Schwarzarbeitskommission, muss er sich widmen. Drum ermittelt eben Willi Harlander, also der Brettschneider, an der Seite von Kommissar Feigl. Da muss man gleich schon mal sagen, das bringt immer eine gewisse Komik rein, weil der Brettschneider ist halt so ein bisschen immer so leicht trottelig, leicht so ein typischer Bayer, er will früh Feierabend machen, er muss dann zum Fischessen weg, also er hat ständig irgendwas vor und ist genervt und will irgendwie nicht so ermitteln, wie Feigl sich das vorstellt. Ich finde, also es macht es dann ganz unterhaltsam anzusehen, obwohl es ja eigentlich um eine ernste Sache geht, denn ein italienischer sogenannter Gastarbeiter ist zu Tode gekommen und darum wird er jetzt überhaupt erstmal ermittelt.
Und die Ausgangsvermutung ist natürlich, dass es da irgendwie zu einem Konflikt zwischen den verschiedenen Gastarbeitern gekommen ist und dass der ja wohl umgebracht wurde.
Weil wie ja Feigl an einer Stelle mal sagt, die Italiener haben ja ständig irgendeinen Grund, sich gegenseitig umzubringen. Und da sieht man schon, wie es der Tatort schafft, also die damals gängigen, aber auch wie heute noch gängigen, ja, so alltagsrassistischen Muster einfach immer aufzugreifen und zu thematisieren. Also da ist der ganze Film, die anderthalb Stunden, so durchsetzt davon, dass man das immer mitkriegt, wie eben, ja, den Arbeitsmigranten irgendwie mal übel mitgespielt wird, da gibt eine Frau im Kiosk nicht genug Wechselgeld raus oder dann werden die einfach mit Schimpfworten belegt, dann wird sich beschwert, was, jetzt setzt sich die Polizei auch noch ein für diese, also das wird immer wieder thematisiert und ja, übrigens sind das ja auch diese Haltungen nicht nur etwas, was man nebenbei sieht, sondern ja auch Feigl selber hat ja ganz starke Vorbehalte oder die ganzen Ermittler sprechen immer wieder davon, dass die ganzen Italiener ja immer nur lügen.
Sie sprechen ehrlich gesagt sehr oft von den Itakern. Also allein schon sprachlich taucht eben alles das auf, was wir schon erzählt haben über die Ressentiments, die es damals so gab gegenüber den Gastarbeitern. Ja, also der Feigl soll ja eigentlich ein totaler Sympathieträger sein, aber in seiner anfänglichen Haltung gegenüber den Italienern ist er schon sehr ablehnend und ja, einfach zweifelhaft zu betrachten. Aber du hast gerade gesagt, die zum Teil immer noch vorherrschenden Ressentiments, du meinst praktisch, die sich jetzt aber auf andere Gruppen übertragen haben.
Genau, das hatten wir in unserer damaligen Folge über die Arbeitsmigration schon besprochen, dass ja quasi immer irgendeine Gruppe von Migranten gerade in der Position ist, nach den Italienern waren es dann die Türken, hattest du damals erwähnt. Heute gibt es natürlich nicht mehr diese Vorbehalte gegen die Italiener, sondern die richten sich eben gegen die anderen Gruppen, genau.
Zu den Ermittlungen fährt dann eben Kommissar Feigl mit seinem Kollegen ins Wohnheim, das namensgebende Wohnheim Westendstraße. Und das heißt interessanterweise laut Plakette auf Italienisch Wohnheim Nido. Also da steht
das Nest.
Das Nest, also praktisch, wo man eigentlich denkt, heimelig, gemütlich, ein Zuhause. Aber man muss sagen, dieses Wohnheim ist halt nicht wirklich gemütlich oder irgendwie ein Zuhause, sondern es ist einfach eine Anhäufung von Menschen auf sehr engem Raum. Die schlafen da in Stockbetten, die kochen irgendwie noch so zwischendrin. Es sind irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Leute in einem Raum. Also ich habe tatsächlich beim Angucken sehr an Unterkünfte von Geflüchteten heute denken müssen.
Wir lassen das mal eben Kommissar Feigl selber kurz vorstellen, dieses Wohnheim.
120 Gastarbeiter, ich habe mich erkundigt. Erstens Italiener, zweitens, wie die Preisen sagen, Jugoslawen, drittens Griechen, viertens Türken, fünftens Spanier, zwei Pakistanis sind auch dabei. Chinesen haben wir Gott sei Dank noch keinen. Wenn wir ein bisschen Glück haben und die Dolmetscher sind geschwind, dann können wir bis Mitternacht fertig sein. Haben Sie mich?
Habe ich mich jetzt immer gefragt, warum er dann am Ende eigentlich noch so das nachschiebt gegen die Chinesen. Wahrscheinlich, weil er, also der Chinesen haben wir Gott sei Dank noch keine, warum er das sagt. Aber wahrscheinlich, weil er schon so einen bunten Strauß an Menschen findet in der Rolle eben, dass er sagt so, um es komplett zu machen, dass wirklich die ganze Welt so versammelt wäre, müsste es eigentlich auch noch Chinesen geben.
Naja, das soll schon den Kommissar Feigl als nicht gerade weltoffenen, toleranten, weltläufigen Menschen charakterisieren, denke ich.
Solche, also das Wohnheim Westendstraße gab es nicht wirklich, oder? Aber solche Einrichtungen durchaus damals.
Solche Einrichtungen, ja. Bekannt geworden sind vor allem die, die bei den Firmen dann direkt angesiedelt waren. Was ich interessant finde, jetzt ist dieser Tatort von 1976. Das ist ja eigentlich schon relativ spät in dieser ganzen Gastarbeiter-Thematik.
Ja, ganz genau. Also das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Italien war schon quasi ausgesetzt. Das hatte man Anfang der 70er wegen verschiedener Wirtschaftskrisen, Ölkrise und so weiter, hatte man dann ausgesetzt, weil es eben auch in Deutschland dann nicht mehr so viel Arbeit gab.
Und erstmalig abgeschlossen wurde es ja 1955. Also man hat da ja jetzt schon 20 Jahre Arbeitsmigration aus Italien praktisch hinter sich, als dieser Tatort da daherkommt. Aber ich finde schon, dass er da ganz gut auf den Punkt bringt, dass eben dieses Fremdheitsgefühl noch lange angedauert hat. Also dass es eben nicht so war, dass man dann irgendwie nach 2 Jahrzehnten damit anfängt, die Italienerinnen und Italiener irgendwie als Teile der Bevölkerung zu betrachten.
Man erkennt das daran, dass im Tatort die Kommunikation mit den vielen Arbeitsmigranten ja auch nur immer vermittelt werden kann über Dolmetscher. Also mehr als Kaffee versteht Feigl eigentlich nicht oder als No und dann sagt die Dolmetscherin Nein, hat er gesagt und er sagt, ja, das habe ich jetzt schon verstanden. Also nach mehr als 20 Jahren, man sieht quasi, dass da ja, also jetzt, wie es der Tatort darstellt, kaum eine Berührung stattgefunden hat. Also wenn du, also mehr als Nor und Kaffee würde man ja doch irgendwie über die Jahre mal aufschnappen. Also das hat einfach nicht stattgefunden. Da stehen wirklich einfach die Blöcke von Arbeitsmigranten, die quasi ja arbeiten wollen, die da in ihrem Wohnheim sitzen und auch jetzt nicht die Zeit haben, um groß in die Stadt zu gehen, weil die wollen arbeiten, dann wieder zurück nach Hause zum Beispiel. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache, aber ich fand es schon auch krass dargestellt im Tatort, wie so, ja, das ist jetzt so eine Parallelwelt, in die da gehen. Dann fahren sie in das Wohnheim zum Ermitteln und dann kocht da einer und Feigl ist ganz, und guckt in den Topf rein und was machen sie denn da jetzt? Und so. Wahnsinn, das sind ja auch Menschen, die da so leben.
Naja, aber es ist schon klar, dass so eine Vernehmung bei der deutschen Polizei halt auf Deutsch geführt wird. Also daran würde ich jetzt überhaupt keinen Anstoß nehmen. Aber die Gruppe der Italiener, die da gezeigt wird, die können schon sehr unterschiedlich gut Deutsch. Also einer kann sich ganz gut verständlich machen, die anderen eher weniger und es ist eher ein passives Verstehen. Aber das war ja auch eben überhaupt nicht darauf ausgerichtet. Also das Gastarbeiterabkommen, das sogenannte, hat eben vorgesehen, dass die Leute zum Arbeiten kommen und nicht, um Deutsch zu lernen, sich zu integrieren und zu bleiben.
Ja, so mag man seine Gäste halt am liebsten, wenn sie dann halt irgendwann auch mal wieder nach Hause gehen. Eine Sache, die dem Tatort aber gelingt, ist ja natürlich, also jetzt habe ich da Italiener und italienische Schauspieler, die offensichtlich auch nicht so gut Deutsch können, aber er lässt sie trotzdem als Handelnde auftreten. Also denen wird ja übel mitgespielt. Alltagsrassismus, dann werden sie zur Schwarzarbeit eingespannt und angelogen und ihnen wird gedroht und ihr seid ja die Ersten, die gleich wieder rausfliegen. Es wird mit ihnen umgegangen wie so eine Verfügungsmasse. Ich brauche halt Arbeiter und wenn es ihr nicht macht, dann sind es halt andere. Aber das fand ich sehr angenehm zu sehen. Das sind alles Leute mit Namen. Darum will ich sie jetzt auch mal nennen, nicht, dass wir immer sagen, die Arbeitsmigranten, sondern also es geht halt los mit dem, der umkommt, ist eben Francesco Lirati und dann gibt's noch eben Ernesto Legrenzi oder Herrn Dall'Antonio oder den Herrn Alberto und Darfu. Also die haben alle Namen, dadurch, dass sie immer dann eben als Handelnde auch auftreten können. Natürlich in einem eng umgrenzten Rahmen, weil das liegt in der Filmlogik. Sie können jetzt nicht plötzlich viel Deutsch sprechen und wenn sie zu viel gebrochenes Deutsch reden, ist es komisch. Italienisch versteht man in Deutschland immer schlecht. Aber in diesem Rahmen fand ich das echt gut gelöst und das lässt ihnen eben ja dann auch so eine gewisse Würde.
Allein schon, dass sie Nachnamen haben, also es ist ja immer noch gerne so in Reportagen, in denen Geflüchtete dann zum Beispiel vorkommen, haben die einfach oft immer nur Vornamen und werden damit halt ein bisschen auf so einen Stand von Kindern gehoben. Also da, ja, das ist eben in diesem Tatort anders und diese sprachliche Hürde, die wir jetzt schon angesprochen haben, die wird überwunden vor allem durch eine Übersetzerin, die zieht sich der Kommissar Feigl dann immer hinzu, Frau Velpone. Er ist auch immer heftig am Flirten mit ihr.
So wie man sich halt Gustl Beyerhammer beim Flirten vorstellen kann. Aber sie haben schon echt auf dem im Film eine gute Chemie.
Ja, und Frau Velpone ist eine absolute Schlüsselfigur, weil sie eben nicht nur Sprache übersetzt, sondern auch versucht, die Situation zu übersetzen und verständlich zu machen und ein bisschen, ja, ein Bewusstsein bei diesem doch recht engstirnigen Kommissar schafft für diese Lebenssituation dieser Menschen, die aus Süditalien da nach München gekommen sind.
Also Velpone soll, glaube ich habe es mal gegoogelt, dann ploppen gleich ein paar Hotels in Südtirol auf.
Es klingt total nach
und
Südtirol.
Es klingt eben so mit so Kofler, Pichler, ja, Velpone, das fügt sich da einfach gut ein, obwohl man ja hört, dass sie Hochdeutsch spricht. Und ich habe nachgeguckt, Frau Velpone wird gespielt von Margot Leonard, was eine Schauspielerin aus Sachsen war, die aber fließend Italienisch aussprach und wie mir Wikipedia verrät, die Synchronstimme war von Marilyn Monroe und Brigitte Bardot.
Also, kein Wunder, dass der Feigl da flirten muss.
Und diese Gespräche zwischen Feigl und Velpone sind immer so Schlüsselmomente, die ziehen sich durch den ganzen Film und der Tatort ist halt sehr unbekannt, ich hätte fast gesagt, bis zu dieser berühmten Szene, wo einfach Feigl dann fahren sie mit dem Auto durch den Tunnel und er kriegt ganz feuchte Augen irgendwie. Also es ist so, und eben nicht kitschig.
Aber lass doch erstmal reinhören, wie sie ihm so generell erklärt, was seine Verhörmethoden eigentlich machen.
Wenn man wenigstens Italienisch kennt, das ist zum Davonlaufen.
Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich komme bei den Vernehmungen vor wie ein Uhrmacher, der mit Handschuhe arbeitet. Aber so eine Vernehmung mit einem Dolmetscher, das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Du hast nichts in die Hände, das ist wie eine Mauer. Beim Deutschen, sogar wenn es ein Preis ist, der spürt es sofort, wann er lügt. Ich weiß nicht, was er lügt, aber ich weiß, ob er lügt. Ist nicht so, Breschneider.
Schon.
Bei den Ithaka da spüre ich nichts. Das, was ich gesagt habe, wie ein Uhrmacher, der mit Handschuhen arbeitet. Das geht nicht gegen Sie, Frau Dolmetscherin, wie gesagt.
Ja, ich fürchte nur, wenn ich mich nur einmischen darf. Es geht gegen die Ithaka.
Wieso?
Sie glauben doch, die lügen alle.
Die lügen doch auch alle. Oder fast alle.
Auch wenn man über einen Dolmetscher vernommen wird, hat man vielleicht das Gefühl... Nein, andersrum. Wie glauben Sie, ist der Uhr zumute, an der der Uhrmacher mit Handschuhen arbeitet? Meinen Sie nicht, dass der Uhr vielleicht Angst und Bange wird?
Also hier haben wir ja schon so eine gewisse Schwere in der Einsicht dieser Situation, aber manche Stellen sind auch einfach ein bisschen lustig, finde ich. Also zum Beispiel, wenn sie da in dieses Wohnheim kommen und dann hätten sie gerne einen Kaffee und bekommen dann aber halt natürlich einen Espresso serviert und zwar in der Cafetiera, die dann da groß auf dem Tisch steht, also so die Mokka, die typische von Bialetti. Das ist eigentlich auch ziemlich süß, können wir mal kurz einen Kommentar von Kommissar Feigl dazu hören.
Jetzt ist aber schnell gegangen. Respekt, trinkt auch einen mit.
Ja, gern.
Espresso. Was? Hätte ja einen Kaffee wollen.
Also vielleicht muss man auch für manche unserer HörerInnen das übersetzen, weil so dass sich eben Feigl verwundert zeigt, dass es so schnell gegangen ist und weil es sich ja um einen Espresso handelt und er sagt, ja, was? Ich hätte ja einen Kaffee wollen und eben nicht den Espresso. Also das sind so ganz kleine Nettigkeiten, wie ich finde, wo, oder dass er halt sagt, er ist fertig von der Vernehmung und boah, ich brauche jetzt einen Kaffee und dann sagt halt der, ich glaube, es ist Herr Dall'Antonio oder irgend sowas, sagt dann so, ah, darum kümmere ich mich und so.
Il caffè, glielo faccio io.
Ich meine, es ist nur der Kaffee und natürlich ist Kaffee ein Italien-Klischee, ist ja klar. Aber wir haben eben auch jetzt hier nur irgendwie 85 oder 90 Minuten Zeit, wo sie das machen können und dass sie daran denken, dass sich italienische Arbeitsmigranten, die in so einem Wohnheim untergebracht sind, ja, was haben die wohl dabei? Ja, natürlich ihre Mokka, natürlich ihre Kaffeekanne, mit der sie sich dann ihren Kaffee von zu Hause kochen. Und in den 70ern ist das eben noch so eine Ungewöhnlichkeit.
In den 70ern ist aber ja gleichzeitig, und deswegen finde ich den Tatort bei allem irgendwie auch ein bisschen spät, ja schon dieser Zeitpunkt, wo das so langsam kippt und langsam das Italienische als das Erstrebenswerte, weil Genussreichere betrachtet wird. Und ja, also wir haben ja schon davon gesprochen, dass es immer auch so eine Gleichzeitigkeit gab. Also dass man einerseits die Italiener in Deutschland abgewertet hat und aber nach Italien in den Urlaub gefahren ist. Aber es hat schon noch so ein bisschen einen verspäteten Touch hier trotz allem.
Ja, das ist immer die Frage, dass die kulturelle Produktion, die ja der Tatort darstellt, kann ja auch immer nur reagieren. Also, und es sind so viele Leute an der Entstehung beteiligt. Also, der Tatort ist ja nie der große Trendsetter, dass er vorab was erspüren würde, was in der deutschen Gesellschaft irgendwo so gerade umgeht, sondern er kann ja immer nur reagieren eigentlich. Und wie lange das dauert, bis was gedreht ist, oder wie lange das dann alles im Kasten ist und also, dass überhaupt jemand die Idee hat für so einen Dreh, Buch und so. Also da kommst du natürlich im Film ja immer ohnehin schon zu spät und dann in einem Film, der vom Bayerischen Rundfunk in den 70er Jahren produziert wurde, dass der dann nochmal ein paar Jahre vielleicht braucht. Wobei das echt fies ist, weil wie gesagt, er ist ja sehr differenziert in seiner Betrachtung.
Eine Stelle hat mich auch zum Lachen gebracht, weil also diese Italiener im Wohnheim kochen natürlich vorrangig Pasta. Das finde ich jetzt auch gar nicht irgendwie unplausibel oder so. Aber dann sieht man auf einmal diese Stelle, wie, ich glaube, es ist Signor Dall'Antonio, auf einmal diese Pasta, seine Spaghetti isst mit Gabel und Löffel.
Und du sagst ja immer, es geht nicht darum, Leute zu verurteilen, aber Italiener verurteilen Deutsche, wenn sie ihre Pasta mit einem Löffel auch essen.
Italiener würden einfach nicht auf die Idee kommen, Spaghetti mit einem Löffel zu essen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das Lustige ist, dieser Schauspieler, der ja offensichtlich Italiener ist, macht es so einmal kurz und dann liegt dieser Löffel einfach nur noch auf der Seite.
Piero Gerlini heißt der Schauspieler. Und ja, man müsste sich fast wahrscheinlich dann so vorstellen, dass irgendwie der Regisseur gesagt hat, jetzt nimm das Besteck und iss und der dann halt quasi immer nur die Gabel nimmt und aber dann darauf bestanden wurde, jetzt nimm auch den Löffel, sonst verstehen ja wohl vielleicht die Leute das nicht. Und ja, da musste er einiges mitmachen, der Piero Gerlini. Ich dachte jetzt, seine Lieblingsszene ist, wenn Feigl und Brettschneider über den Acker laufen. Was ja für
ich glaube, das ist deine Lieblingsszene.
Ja, meine hat auch mit Italien nichts zu tun, weil sie dann ein Haus observieren müssen, in dem die genannten Italiener aus dem Wohnheim auch zur Schwarzarbeit beschäftigt werden. Und sie kommen natürlich nicht auf der Straße, sondern schleichen sich hintenrum über die Felder an. Und ich habe es mitgestoppt. Man sieht sie 20 Sekunden lang. Die Kamera schwenkt einmal von rechts nach links, 180 Grad. Und Feigl und Brettschneider laufen über diesen Acker und man sieht es 20 Sekunden lang. Die Kamera geht einfach mit und es ist ja nicht mal albern, sondern also sie sind ja beide etwas korpulenter. Man könnte ja meinen, das soll irgendwie zeigen, wie tollpatschig die sind, sondern nee, das sind Ermittler, die schleichen sich gerade an und dafür, dass sie so etwas dicker sind, sind sie eh sehr, sehr, sehr beweglich und sportlich.
Also Gustl Beyerhammer hat da schon so ein graziles Hopsen dabei drauf, würde ich sagen.
Es ist einfach nur, daran erkennt man halt, dass es ein Film aus einer längst vergangenen Zeit, dass er halt 50 Jahre her, 50 Jahre alt ist.
Ja, und ich meine, das ist ja bei vielen Dingen so, auch wenn du dir jetzt heute Monaco Franze anschaust oder so, wie lange da einzelne Einstellungen dauern. Das war einfach ein ganz anderes Tempo im Fernsehen damals.
Dass man sich eben die Zeit nimmt. Und also ich mag solche Sachen, ja, aber da wurde es dann wirklich einfach unfreiwillig komisch.
Aber du hast jetzt das Thema Schwarzarbeit und andere Baustelle schon erwähnt. Genau, also offiziell arbeiten diese Italiener eben irgendwie bei der Deutschen Bahn an einer Baustelle, an den irgendwelchen Gleisen, werden aber von einem Aufseher dort noch in eine zweite Baustelle rübergekarrt, wo sie dann eben schwarz arbeiten. Und dort kommt eben auch dieser eine zu Tode. Ich glaube, es ist jetzt nicht zu viel verraten, wenn wir das Ende schon mal hier auflösen. Er ist nämlich nicht umgebracht worden, sondern es gab einen Unfall, er ist auf eine Starkstromleitung gestoßen bei dieser Schwarzbaustelle und der Aufseher will das natürlich vertuschen, dass er da bei der Schwarzarbeit gestorben ist und befördert ihn deswegen oder lässt seine Kollegen ihn auf die andere Baustelle, die offizielle von der Deutschen Bahn, bringen.
Und da geht's natürlich los, weil natürlich auch das damals schon für die Polizei ein leichtes war, herauszufinden, dass der Zeitpunkt des Todes viel früher war. Und so kommen sie natürlich dieser Sache dann allmählich auf die Schliche.
Dieser Aufseher hat die Kollegen unter Druck gesetzt, indem er ihnen weismachen wollte, dass die hinterbliebene Witwe und die drei Kinder von diesem Verstorbenen dann keine Rente bekommen würden, wenn das auf einer Schwarzbaustelle passiert sei.
Delirati Francesco, sagen sie immer.
Delirati, also genau.
Weil ja quasi in Bayern immer zuerst der Nachname, oder zumindest in der Zeit, oder zumindest wenn wir uns in einem traditionellen bayerischen Umfeld befinden, immer zuerst der Nachname und dann der Vorname gesagt wird, der Bayerhammer Gustl. Und dann übertragen die das auch sehr nett einfach auf die Italiener, der Lirati Francesco.
Naja, aber in Italien wird das zum Teil schon auch gemacht, dass man den Nachnamen zuerst nennt. Wäre mal die Frage, ob das so ein katholisches Kontinuum eigentlich ist, Nachname zuerst nennen.
Also der Aufseher, der Vorarbeiter, der Winninger, übrigens gespielt von Karl Obermeier, auch eine Größe des bayerischen Films.
Obermeier Karl, meinst du wohl?
Bekannt aus Monaco Franze, Manni Kopf Ekdal, Sidekick von Helmut Fischer. Hier ist er eben Vorarbeiter Winninger, der dann eben seine Italiener aus seinem Betrieb, wie er sagt, dann an die Schwarzbaustelle karrt. Wie schafft er es, dass die Italiener dicht halten und nichts sagen und nicht mit der Polizei sprechen? Naja, er setzt sie unter Druck und zwar folgendermaßen.
Macht euch bloß nichts vor. Es gibt nur Arbeitslose bei uns in Deutschland. Ihr seid die Ersten, die rausfliegen, wenn es verstingert wird. Ihr seid die Ersten. Und glaubt's ja nicht, dass euch dann noch einer braucht.
Guarda. Però non eravamo mica deficienti quando aveva bisogno di aiuto.
Was hat er gesagt?
Ja, das wollte ich auch, die Frage möchte ich auch gleich nochmal bekräftigen. Was hat er gesagt? Also was sagt der Italiener da? Das geht mir zu schnell.
Guarda, non eravamo mica deficienti quando aveva bisogno di aiuto. Also als er unsere Hilfe gebraucht hat, waren wir aber überhaupt keine Idioten. Also er spielt praktisch an auf dieses, naja, wir haben doch für ihn hier die Drecksarbeit gemacht und den Toten transportiert, unseren toten Kollegen und Freund.
Das ist schon auch die Macht so einer Sprachbarriere. Dass, ich meine, sie verstehen ihn zwar da und reagieren drauf und können bruchstückhaft Deutsch, aber gerade was diese Paragraphen und so angeht, kriegt die Witwe vom Lirati Francesco jetzt die Rente, wenn er auf einer Schwarzbaustelle gestorben ist? Da versteht man schon auch, das finde ich, ist sehr überzeugend gezeigt eigentlich, diese Angst und diese Bedenken. Man will nichts mit den Behörden zu tun haben, man ist ständig misstrauisch, man hat eben Angst. Also die sind ja nach Deutschland gekommen, weil es ihnen in der Heimat nicht gut ging. Sehr, sehr überzeugend fand ich, wie dann halt so ein zwielichtiger Unternehmer oder ein zwielichtiger Handwerksmeister aus Deutschland das dann auszunutzen versteht.
Ja, und halt auch, dass du angewiesen bist auf diese eine Person und die setzt dich halt unter Druck und macht dir Angst und beschimpft dich. Das ist übrigens auch dieser Winninger, gespielt von Karl Obermeier, den wir in der letzten Folge schon eingespielt haben mit diesem Red Deutsch, du Spaghetti. Besonders interessant finde ich ja dann den Auftritt der Witwe von Francesco Lirati. Die kommt dann eben aus Italien an, um eben noch so Dinge zu klären und wird dann auch von Frau Welbrunner, der Übersetzerin, begrüßt. Und dann gibt's eben auch ein Zusammentreffen mit Kommissar Feigl, der sie natürlich auch befragen will. Und ich finde, in der Szene wird irgendwie so absolut klar, wie eben der Feigl zu den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, typisch Deutschen gehört, die überhaupt nichts wissen über diese Italiener, die da ins Land kommen und die nicht differenzieren. Also für ihn ist irgendwie nur so Italiener gleich Hilfsarbeiter. Und dazu gehört auch so eine gewisse Unterschätzung eben und Unkenntnis über die Situation, vor allem in Süditalien. Und darüber klärt ihn dann eben die Übersetzerin, die Frau Velpona, wieder auf. Und das wäre jetzt so diese Szene, die du vorher als die berühmte Tunnelszene beschrieben hast.
Die hören wir jetzt aber mal komplett an.
Also man hört einfach Kommissar Feigl und die Übersetzerin, die nach dem Treffen mit der Witwe im Auto sitzen und sehr lange durch einen Tunnel am Mittleren Ring in München fahren.
Sie, sagen Sie mal, Frau Velpona?
Ja?
Ich habe mir die Witwe ganz anders vorgestellt.
Und wie? Italienischer?
Ja. Oder nein. Jedenfalls die Frau von einem Hilfsarbeiter.
Der Lirati war Elektriker, kein Hilfsarbeiter.
Was, ein gelernter Elektriker?
Ja. Kennen Sie Celiria?
Nein.
Das ist der Ort, wo der Lirati herstammt, in der Nähe von Neapel. Hier in Deutschland war der Lirati ein Niemand. Man kann auch Gastarbeiter sagen. Dort in Celiria war er ein Herr. Sein Vater war lange Jahre Bürgermeister in Celiria. Das hat mir alles die Witwe erzählt.
Warum ist er dann daher als Hilfsarbeiter?
Mezzogiorno. So nennt man die Gegend dort unten. Viel zu wenig Arbeitsplätze für die vielen Menschen. Die Besseren und Tüchtigeren gehen weg und die anderen werden immer ärmer. Die Lirati haben ein Installationsgeschäft gehabt. Schon der Großvater. Aber das hat schon lange die Familie nicht mehr ernährt. Und vor 4 Jahren ist der Francesco dann hierher. Nicht gern.
Ja, und das, was man hier sieht, ist eben typisch für die damalige Zeit, eben diese Unkenntnis über die Herkunftssituation der Menschen in Süditalien, eben, dass da jemand, obwohl er ja ein jemand in Anführungszeichen ist in seinem Ort, dass der dann gegen seinen Willen halt trotzdem irgendwie weggehen muss, weil es halt dort nicht mehr weitergeht. Das war einfach nicht verbreitetes Wissen. Und es war eigentlich auch typisch, dass man wenig eben wusste über diese Leute, die da gekommen sind. Ein Beispiel war auch, dass es immer wieder Angst vor dem Kommunismus gab, den man sich damit ins Land holt, weil in Italien damals ja der Partito Comunista, der PCI, relativ stark war und das hat man ganz kritisch gesehen aus einer deutschen Perspektive.
Und aber in Deutschland ja die Kommunisten verboten, als eine der wenigen Parteiverbote, die es gab, auf die auch heute noch immer sich bezogen wird, wenn mal bei der AfD oder bei der NPD das wieder im Gespräch ist. Insofern verständlich, dass gerade das natürlich in Deutschland für Misstrauen sorgt, wenn es da ein Land gibt, wo das aber noch gang und gäbe ist, dass es halt eine sehr erfolgreiche, sogar kommunistische Partei gibt wie in Italien.
Ja, aber was man dabei halt nicht gewusst hat oder ignoriert hat, war eben, dass der PCI, also die italienischen Kommunisten, vor allem im Norden und in Mittelitalien erfolgreich waren und in Süditalien eher weniger zu der damaligen Zeit. Und die meisten Migranten wiederum kamen aber eben aus Süditalien. Das ist jetzt nur so ein Beispiel für dieses begrenzte Wissen oder kaum vorherrschende Wissen um die italienische Realität. Und ich finde, das kommt hier auch sehr gut zum Ausdruck.
Ja, ich denke mir immer, niemand muss, du kannst keinen Menschen dazu verdonnern. Es gibt nicht die Pflicht, sich da zu informieren. Niemand muss über die politische, soziale, die Arbeitssituation und die Situation der Gewerkschaften im Süden Italiens irgendwie Bescheid wissen. Aber was halt dann irgendwie dann blöd wird, wenn dann aus diesem Nichtwissen heraus diese Ressentiments entstehen oder sich daraus speist und dass man halt nichts weiß und trotzdem sagt, ja, das sind ja alles, im besten Fall ist noch das schwächste Ressentiment, sind halt ungelernte Hilfsarbeiter, die hierher zu uns kommen. Und bestimmt waren ja auch ungelernte Hilfsarbeiter dabei, aber eben nicht nur. Und das ist wieder mal so eine Sache, wo eben in diesem Gespräch, also die spielen sich da immer so gut die Bälle zu, Feigl und Velpona, wo das eben gut rauskommt. Und kurz nach dem, was wir eben gehört haben, redet eben Frau Velpona dem Feigl nochmal ins Gewissen, was er da eigentlich so macht, wenn er mit den angeblich vielleicht immer so lügenden Italienern spricht.
Ich habe das jetzt wieder bei ihren Vernehmungen gesehen. Die Leute kommen sich vor wie umlauert, wie von Ungerechtigkeiten umlauert. Die haben das Gefühl, Recht gibt ihnen niemand. Und dann passiert sowas schon mal, dass sie sich ihr Recht holen. Oder das, was sie für ihr Recht halten. Und wenn sie kriminell dabei werden. Manchmal.
Frau Helpona?
Ja?
Und am Ende nur noch Schweigen von Feigl.
Beziehungsweise ein Seufzer.
Und man sieht, dass er halt feuchte Augen hat. Also das ist schon irgendwie eine sehr intensive Szene. Und ich, wie ich finde, auch sehr gut geschrieben, allein dieser Zusatz, den sie da macht mit, und dann holen sie sich ihr Recht oder das, was sie dafür halten. Also sie schaffen es wieder, es geht geradewegs drauf zu, das zu romantisieren, die armen Gastarbeiter, und dann kommen immer diese kleinen Relativierungen, wo man sagt, das sind halt keine Heiligen, die da kommen, und das sollte man dann auch nicht glauben, sondern das sind halt einfach ganz normale Menschen.
Ein Punkt übrigens noch zu Frau Velponas Aufklärung über den Mezzogiorno, also über Süditalien. Da können wir an der Stelle mal wieder einen von uns sehr geschätzten Podcast empfehlen. Kurz gesagt, Italien von Sebastian Heinrich dreht sich in der letzten Folge eben um diesen Begriff Mezzogiorno und erklärt nochmal mehr, was es mit Süditalien auf sich hat, warum der Süden immer hinter dem Norden zurückbleibt.
Und damit bleibt das Zitierkartell unter den deutschen Italien-Podcasts auch erhalten. Bis zum nächsten Mal. Also Sebastian, der Ball liegt wieder in deiner Ecke.
Wir verlinken euch jedenfalls Sebastians Podcast auch in den Shownotes. Und damit sind wir dann eigentlich auch am Ende für dieses Mal, oder? Also wer mir zu kurz kommt in diesem Feigl-Tatort, ist ja der Hund. Kommissar Feigl hat eigentlich einen Dackel und ist damit halt eigentlich auch schon mal so diese 70er Jahre Proto-Münchner. Und den sehen wir gar nicht in dieser Folge. Deswegen lohnt sich auch noch andere Feigl-Tatorte zu gucken.
Nee, genau. Und ich bin ja wahrlich kein Tatortfreund oder so, habe vielleicht eine Handvoll oder so gesehen in meinem Leben. Aber ich fand das cool, da wieder mal so einen älteren Film zu sehen, nicht heute in irgendwelchen Krimis oder so generell. Es muss halt so schnell gehen, es muss immer 1000 Schnitte geben. Nein, wir können mal einen langsamen Schwenk über den Acker machen. Die krasseste Action-Szene ist
Hopsen über den Acker.
Kommissar Feigl läuft über einen Acker. Oder er hat so einen schwungvollen, weit ausholenden Schritt. Also das hat er, glaube ich, in Pumuckl musste er diese Fähigkeit nie zeigen.
Aber da war er auch schon älter.
Als Meister Eder war er dann älter. Also wir hoffen, wir konnten euch heute einen kleinen Einblick geben in dieses Stück Fernsehgeschichte und deutsch-italienischer Geschichte.
Falls ihr Anregungen habt, Kritik oder Fragen, könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben an bruttobedeutsam@gmail.com oder ihr sprecht uns eine Sprachnachricht, zum Beispiel über Spotify.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht's gut.
Alla prossima.